Zunächst möchte ich Karin und Vikard Strelo herzlich für die Einladung danken und sehr herzliche Grüße unseres Konventes und der Äbtissin von St. Hildegard überbringen an alle Teilnehmer und auch Grüße der heiligen Hildegard selbst. Denn wir haben das Glück, den Reliquienschrein der heiligen Hildegard seit 2 Monaten bei uns in der Abtei zu haben. Schwester Hiltrud und ich waren vorgestern noch am Schrein, haben ein Memento gemacht für diese Tagung. Und insofern denke ich, dass ich mit Fug und Recht auch Grüße unserer großen Heiligen bestellen darf. Es gibt ein Wort, das sagt, jede Zeit braucht ihre Propheten. Und ich würde dem hinzufügen, jede Zeit braucht ihre Heiligen. Und manchmal gibt es Propheten und Heilige, die ihre Zeit überdauern. Und manchmal gibt es auch Heilige, die erst nach 900 Jahren in der Kirche Gehör finden und den richtigen Zeitpunkt für ihre eigene Heiligsprechung festlegen. Ich glaube, die heilige Hildegard hat das durchaus mit großem Selbstbewusstsein getan, weil sie weiß, dass unsere Zeit heute sie braucht. Und deshalb darf ich vielleicht auch hier sagen, noch in diesem Monat Mai wird nun die offizielle Heiligsprechung Hildegards nach 900 Jahren stattfinden. Das Datum ist noch geheim, wie alles in Rom so immer geheim ist, aber es wird noch im Mai sein. Wenn Hildegard heute, genau in dieser Zeit, im Jahr 2012, in dem für den 21. Dezember Weltuntergangsszenarien an die Wand gemalt werden und Ängste geschürt werden, heilig gesprochen und zur Kirchenlehrerin erhoben wird, dann, meine Freunde, ist das für mich nicht nur ein kirchenpolitisches Wunder, sondern mehr noch ein wirkmächtiges Eingreifen Gottes selbst in unserer Zeit. Gott selbst hat uns diese wunderbare Frau geschenkt. Gott selbst hat ihr die Kraft und die Weisheit gegeben, seine Geheimnisse zu verstehen und sie uns zu deuten. Ich denke, wie kaum eine andere Heilige lehrt sie uns in ihren Visionen eine neue Kultur des Lebens, des Zusammenlebens. Sie weist uns den Weg zu Gott, zueinander, und sie zeigt uns, wie der Mensch und seine Beziehungen untereinander zum Schöpfer und zur Schöpfung heil werden können. Wir wissen alle, wie vielseitig begabt Hildegard war. Wir haben hier in dem zweiten Vortrag eine wunderbare Liste gehabt, was Hildegard alles gewesen ist. Als letztes stand unten übrigens die Nonne. Das würde ich ein bisschen weiter nach oben schieben vielleicht, aber das überlasse ich gerne Herrn Professor Scholkuber. Ich glaube nämlich, sie war in erster Linie Ordensfrau und in erster Linie Benediktinerin. Ohne diesen Lebenszusammenhang wäre nichts entstanden von dem, was gekommen ist. Ihr Werk ist zutiefst durchdrungen von der Liturgie, von der Heiligen Schrift und von der Benediktsregel. Wenn man das Ziel des Lebens umschreiben möchte, wie Hildegard es, glaube ich, tut, würde ich auf ein Zitat aus dem Johannesevangelium zurückgreifen. Ich will, dass sie das Leben haben und dass sie es in Fülle haben. Hildegard geht es immer um diese Fülle, um die Förderung des Lebens, um Wachstum und Reifung, um Vollendung der im Menschen angelegten Möglichkeiten. Es geht ihr niemals nur um Moral oder um einzelne Rezepte. Es geht darum, den Geist, den Körper und die Seele in die Weite zu führen, buchstäblich in die Freiheit der Kinder Gottes. Das bedeutet aber, dass der Mensch umdenken und umkehren muss. Umkehren vor allem dort, wo die gottgeschenkte Freiheit in Willkür ausartet und Schöpfungsverantwortung sich in Missbrauch verkehrt. Ich fand es hochspannend, was Herr Professor Laurent sagte, dass sich das Gehirn immer wieder erneuert. Durch die immer wieder neuen Zellen im Gehirn kann ich einen Umkehrweg beschreiten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Hildegard hat einem Zeitgenossen ins Stammbuch geschrieben: Du hast das Wissen um Gut und Böse in dir. Du kannst dich durch nichts entschuldigen. Du musst dich entscheiden. Zu dieser Entscheidung müssen wir, die wir Hildegard verehren, nach ihr versuchen zu leben, die Menschen motivieren. Mit ihrem prophetischen Werk zeigt uns Hildegard Wege zur Umkehr auf. Und ich denke, das, was sie an Grundhaltungen und Grundwerten, an Lebenskunst und Lebensvollzügen beschreibt, dient diesem Ziel. Es ist das Geländer auf unwegsamen Pfaden, Hilfe zum Leben, zum Gelingen des Lebens. Deshalb habe ich meinen Vortrag überschrieben: Bausteine gelingenden und heilen Lebens. Ich habe nach einzelnen Bausteinen im Werk Hildegards gesucht. Manches ist schon angeklungen, da kann ich dann hier kürzen. Eine Entschuldigung an die Dolmetscher. Ich muss jetzt kürzen, auch aus Zeitgründen. 10 Bausteine für unser Lebenshaus sind mir bei Hildegard aufgefallen. Zunächst der Grundstein, ohne den kein Gebäude stehen kann. Der Grundstein im Denken und Handeln der heiligen Hildegard ist die Liebe. Wir haben heute schon viel von ihr gehört. Wir haben die wunderbare Antiphon Caritas ab Undat gehört, das herrliche Bild, die Miniatur aus dem Liber Divinorum Operum der 10. Vision, die Caritas-Gestalt. Sie ist das Fundament, auf dem alles gründet. Die Liebe ist der Ursprung des Lebens, denn Gott, der die Liebe ist und sie nicht nur hat, hat alles, die ganze Schöpfung, aus Liebe ins Dasein gerufen. Er hat sie aus Liebe geschaffen, die Welt, und auch die Liebe ist damit das Ziel der ganzen Schöpfung. Die Liebe ist keine statische Wirklichkeit, sondern eine hochdynamische Kraft, die die Welt bewegt. Denken Sie an die Caritas-Gestalt, die auf der Mitte der Weltenachse sitzt. Wenn sie sich bewegt, bewegt sich zugleich der ganze Kosmos. Hier zeigt sich, dass Liebe immer schon aus sich heraus auch zum Weitergeben drängt. Wer sich von Gott geliebt weiß, der kann Liebe weiterschenken an andere, an die Natur, an den ganzen Kosmos. Wer sich von Gott geliebt weiß und durch seine Menschwerdung Anteil an dieser göttlichen Natur hat, der ist sich auch seiner einmaligen Würde bewusst. Der steht in sich, der hat Stand, der hält Stand in den Stürmen des Lebens. Ich denke, die heilige Hildegard wusste um diese Zusammenhänge. Sie lebte aus diesem Geliebtsein von Gott. Sie war durch und durch geprägt durch das Geheimnis der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes aus Liebe und von dem göttlichen Auftrag des Menschen, der sich aus dieser Menschwerdung des Christi ergibt. Erkenne, o Mensch, deine Würde und handle danach. Das ruft sie uns in vielen Varianten immer neu zu. Und diese Würde gründet in der Ebenbildlichkeit Gottes. Jeder Mensch besitzt diese Würde. Sie ist unantastbar und sie verleiht jedem Leben, gerade auch dem Kranken, genauso wie dem Gesunden, vom Werden im Mutterleib bis zum Tod einen bedingungslosen Sinn. Hildegard, das wissen wir alle, ist sehr oft in ihrem Leben gegen den Strom geschwommen. Sie hat den Großen und den Mächtigen in ihrem Macht- und Machbarkeitswahn Einhalt geboten, wenn es um die Würde des Menschen ging, um seine Freiheit, auch um die Freiheit der Kirche. Ihr Lebensbeispiel kann uns Mut machen, heute dasselbe zu tun und eine Kultur der Liebe nicht nur im eigenen, persönlichen Umfeld zu pflegen, sondern sie auch aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Die Liebe als Grundstein des hildegardischen Denkens. Ein zweiter Stein des Gebäudes, ich möchte ihn den Taufstein nennen. O Mensch, warum schläfst du in deinem Inneren? Steh endlich auf, so ruft sie einem Briefpartner zu und will mit diesem Ruf der praktischen Gottvergessenheit ihren Kampf ansagen. Sie beschreibt in immer neuen Bildern, dass Gottvergessenheit ins Chaos führt. Ins Chaos des eigenen Herzens, ins Chaos menschlicher Beziehungen, aber auch zur Zerstörung des ganzen Kosmos. Jeder von uns, wir alle, stehen immer wieder in der Gefahr, Gott zu vergessen und anderes an seine Stelle zu rücken. Ich denke, diese Gewissensfrage muss sich jeder stellen lassen. Gottvergessenheit, so sagt Hildegard, entsteht im Menschen, der mehr auf sich selbst vertraut als auf Gott. Es ist die immer neu und in immer anderen Varianten aufkeimende Ursünde des Seinwollens wie Gott. Von dieser Machermentalität ist unsere Gesellschaft geprägt. Ziel eines Umkehrweges wäre es, sich immer neu an Gott zu erinnern, ihm mehr zuzutrauen als uns selbst, die göttlichen Spuren im eigenen Leben zu suchen. Hildegard nennt das Recordatio, das Herz zurückgeben, zum ursprünglichen Du Gottes zurückkehren. Das würde bedeuten, liebe Freunde, Abwendung von allen selbstgezimmerten Götzen. Wozu auch die ausschließliche Beschäftigung mit Hildegard werden kann, in Klammern. Hinwendung zu Gott, Nein sagen zu bestimmten Zwängen, zu Fesseln, Normen, Verhaltensweisen, von denen wir uns immer wieder vorgaukeln, sie gehörten unbedingt zu einem sinnerfüllten Leben. Ich denke, wir müssen immer wieder kritische Distanz zu uns selbst finden, auch zu den berühmten Trends der Zeit. Hildegard geht es nie um düstere Weltverachtung, ganz im Gegenteil, aber um die entscheidende kleine Wendung des Herzens zum Himmel. Und diese Wendung kann alles verändern. Schau auf zum Herrn, sagt sie, und die ganze Welt wird neu. Ein dritter Stein, ein ganz und gar benediktinischer Stein, deshalb habe ich ihn den Naturstein genannt, die Gottsuche. Wir spüren heute im 21. Jahrhundert immer mehr, dass der Mensch sich selbst nicht genug sein kann und nur dann Sinn findet, wenn er sich selbst transzendiert, über sich selbst hinausgreift. Wir haben ein großes Gästehaus im Kloster, was eigentlich immer voll ist, mit Menschen, die voller Sehnsucht zu uns kommen, Sehnsucht nach dem Meer, mit H. Kein innerweltliches Glück, kein Erfolg, keine Machtposition, kein Konsum, keine Leistung vermögen die Menschen zu befriedigen. Das wusste Hildegard. Und das wissen wir auch im Grunde. Die Sehnsucht, die unsere Ursehnsucht, weist über uns hinaus auf Gott. Deshalb bleibt die Suche lebenslange Aufgabe. Das Leben stellt uns immer neue Fragen, denen wir antworten müssen mit unserer ganzen Existenz. Das Leben stellt uns vor Herausforderungen, die bestanden, durchgetragen, manchmal auch durchlitten werden müssen. Da gilt es, sich mit Hildegard immer neu auf die Suche nach dem Sinn zu machen und manchmal, wenn wir den Sinn nicht finden, auf die Suche nach dem, der den Sinn kennt. Die Gottsuche ist sozusagen das Lebensprogramm eines benediktinischen Lebens. Hildegard hat es uns vorgelebt, sie blieb immer Fragende, Suchende. Gott und seinen Willen suchen in allem, in den großen Vollzügen des Lebens, aber eben auch in den kleinen Dingen des Alltags, in der Schöpfung, im Kosmos. Die Suche nach der Transzendenz, ich denke, auch sie ist heute notwendender denn je. Ein weiterer Meilenstein im Vortrag über die Hildegard-Musik wurde es schon angedeutet. Hören und sehen. Der Mensch, der sich auf die Suche einlässt, muss bereit sein zu hören. Hildegard war eine Lehrmeisterin des Hörens und Zuhörens. Nicht umsonst sind so viele Menschen zu ihr gekommen und haben ihren Rat gesucht. Das erste Wort der Benediktsregel, nach der wir heute genauso leben wie Hildegard vor 900 Jahren, ist Höre. Obsculta ufili precepta magistri. Höre, mein Sohn, meine Tochter, auf die Lehre des Meisters. Der Meister ist Gott selbst. Hildegard ist nicht müde geworden, ihre Mitmenschen daran zu erinnern, bereit sein zu hören, immer und überall. Dazu braucht es Aufmerksamkeit, wache Achtsamkeit, vor allem aber Schweigen. Denn nur der kann hören, der Schweigen gelernt hat, der den Lärm von außen, aber vor allem auch den Lärm im eigenen Herzen zur Ruhe und zum Verstummen gebracht hat. Ich denke, wir können kaum etwas Wichtigeres tun heute im Umgang mit Menschen, als sie zu lehren, Räume der Stille und des Schweigens zu schaffen. Regelmäßige Zeiten der Meditation, der Betrachtung, dies sind unabdingbare Voraussetzungen, um zu hören, was Gott mit mir vorhat. Solche Lebensräume der Stille zu schaffen, ohne die wir nicht zu uns selbst und zueinander finden, wäre heute ein Desiderat, was Hildegard uns lehrt. Wir wissen alle, wie heilsam im wahrsten Sinne der Spaziergang durch den Wald, das Sitzen am See, die Betrachtung eines Bildes oder die Teilnahme an einem Gebet in einer Kirche sein kann. Aus solchem schweigenden Dasein können wir hören lernen. Und nur so können wir dann auch wirklich sehen lernen, können Zusammenhänge erkennen, können ahnen, was es mit der Weisheit auf sich hat, die so viel mehr ist als bloße Ansammlung von Wissen. Je lauter und bunter unsere Welt ist, umso schwerer fällt es uns, aus dem Wirrwarr der Stimmen und Bilder die herauszufiltern, die uns wirklich heilsam sind. Hildegard geht sogar noch einen Schritt weiter. Ohne die Stille und das Schweigen, ohne Zentriertheit und Sammlung, ohne das kontemplative Sehen und Hören, ist kein wahrer Dialog möglich. Wahrer Dialog erwächst aus dem Schweigen. Ein ganz neues Verstehen, die Fähigkeit des Mitschwingens, die die Fremdheit untereinander aufbricht. Dies alles gehört zu einer Kultur des Redens und der Sprache, des Umgangs miteinander und mit der Natur als Grundlage unseres humanen Zusammenlebens. Hildegard geht noch eine Treppe tiefer oder höher, wie man es nennen kann. Deshalb habe ich den nächsten Schritt den Stein des Anstoßes genannt. Hören und Gehorsam gehören für Hildegard zusammen. Zum Hören gehört für Hildegard, wie übrigens auch für den heiligen Benedikt, ganz wesentlich der Gehorsam. Ein sehr unpopulärer Wert, wahrhaftig ein Stein des Anstoßes, damals übrigens genauso wie heute. Hildegard geht es nicht um blinden Gehorsam, im Gegenteil. Es geht ihr um dialogischen Gehorsam, der um die Grenzen der Freiheit, um die Verbundenheit des Einzelnen mit anderen Freiheitssubjekten weiß und um die Spannung von Rechten und Pflichten, die immer neu ausgetragen und auch einmal ertragen werden muss. Für Hildegard ist der Gehorsame der wahrhaft liebende, freie und humane Mensch. Ich denke, wir sollten uns dies von ihr sagen lassen und es durchaus als Stachel verstehen, den sie uns hinterlässt. Der Eckstein im Gebäude hildegardischen Denkens, wie ich es verstanden habe oder verstehe, sind Freiheit und Verantwortung. Und zwar in einer Spannungseinheit. Freiheit und Verantwortung, zwei Seiten derselben Medaille, die heute in unseren Zeiten scheinbar unbegrenzter Freiheitsansprüche gerne auseinanderdividiert werden. Zwar ist der Mensch, so Hildegard, ganz in der Tradition der Heiligen Schrift von Schöpfer frei erschaffen. Aber diese Freiheit darf nicht zur Beliebigkeit oder zur Willkür werden. Der Mensch ist Geschöpf und eingebunden in die Ordnung. Er ist immer und von jeher Antwortender. Antwort und Verantwortung gehören zusammen. Der Mensch nicht nur als Opus, als freies Geschöpf, sondern als verantwortlicher Operarius, Mitschöpfer Gottes, der die Weltkräfte kultiviert und sie zum Wohle aller entfaltet. Der Mensch hat einen Auftrag in der Welt und an der Welt. Er trägt Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte Schöpfung. Das gilt für alle, nicht nur für die Großen und Mächtigen. Hildegard betont dabei, das wissen wir alle, die Wechselwirkung des Handelns im großen Zusammenhang und im Kleinen. Mikro- und Makrokosmos bedingen sich gegenseitig. Das gilt im positiven wie im negativen Sinne. Im Tun gleichermaßen wie im Unterlassen. Nichts bleibt ohne Wirkung, nichts geht verloren oder ist unwichtig. Keine individuelle Sünde bleibt ohne Folgen für das Ganze. Aber umgekehrt gilt eben auch, kein Bemühen ist umsonst. Keine gute Tat bleibt ohne positive Ausstrahlung auf das Ganze. Und ich denke, das ist ein sehr tröstlicher Gedanke, aber auch ein herausfordernder, angesichts der so viel verbreiteten Ohnmacht, Ohnmachtsgefühle und der Gefühl des Ausgeliefertseins an anonyme Mächte, die heute viele Menschen umtreibt. Hildegard erinnert uns an unsere unveräußerliche Würde. Freilich, Freiheit und Verantwortung hat es für Hildegard auch mit Verzicht zu tun. auch ein nicht sehr beliebtes Wort. Opfer nicht um des Opfers willen, das wäre Hildegard völlig fremd. Masochistisches sich klein machen war nicht ihre Sache. Ihr geht es an dieser Stelle um ein Mehr an Leben, um Leben in Fülle, um reicheres Leben, aber im Loslassen. In der Freiheit des Loslassenkönnens und des Verzichtes auf bestimmte Ausdrucksformen, auch auf Ideen und Ideale, sieht sie einen Weg, um gemeinschaftlich zu hören und Gottes Willen zu erkennen. Ich denke, Selbstverwirklichung um jeden Preis und auf Kosten der anderen und der Schöpfung, das ist ein Lebensziel, das Hildegard nicht gekannt hat. Dass man Sinn und Erfüllung des Lebens auch in sich selbst zurücknehmen, im klassischen christlichen Sprachgebrauch in der Selbstverleugnung finden kann, das ist eine Erfahrung, die Hildegard in ihrem Leben gemacht hat und die sie uns glaubhaft vermittelt. Wir spüren, dass das Wesentliche des Lebens für Hildegard nicht darin besteht, alles zu haben oder alles zu tun, was wir möchten und meinen, tun zu müssen oder zu können. Der Mensch braucht eine radikale Befreiung von sich selbst, eine Emanzipation von der Versklavung an die eigene Selbstsucht. Erst dann wird er sich nicht mehr als Rebell aufführen und die Schöpfung missbrauchen, sondern er wird seinen Auftrag, Operarius Dei, Mitarbeiter Gottes zu sein, im Gehorsam annehmen und in verantworteter Freiheit erfüllen. Sie sehen also, Gehorsam ist für Hildegard keine moralische Kategorie, sondern eine göttliche Kraft von wahrhaft kosmischer Dimension. Ein weiterer Stein im Gebäude, ich nenne ihn den Stein der Weisen, die Ehrfurcht. Schöpfungsgehorsam, wie Hildegard ihn versteht, mündet in die Ehrfurcht voreinander und vor allem Geschaffenen. Solche Ehrfurcht wurzelt in der Ehrfurcht vor Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Sie ist wahrhaft der Stein der Weisen und der göttlichen Weisheit. In ihrem dritten Werk, Liber Divinorum Operum, lässt Hildegard die Ehrfurcht selbst sprechen. Sie sagt, ich zitiere, »Ich eile durch die Höhen und Tiefen des Lebens und finde an allem, was Gott eingerichtet hat, meinen Gefallen. Keinem tue ich etwas zuleide, denn Gott, der Herr, hat alles geschaffen nach seinem Bild.« Ehrfurcht ist auch kein Modewort heutzutage. Man spricht allenfalls noch von Ehrfurcht im Zusammenhang mit der Schöpfung und zitiert dann gerne die berühmte Klage der Elemente, in der die Natur selbst den Menschen ob seines Missbrauchs und seiner Ausbeutung anklagt. Ich denke aber, Ehrfurcht ist viel mehr. Sie ist die Fähigkeit und Haltung des Sich-Verneigens vor der Größe und Schönheit Gottes, die uns in jedem Menschen und in der ganzen Schöpfung begegnet. Ehrfurcht befreit uns von uns selbst und öffnet uns für das Geschenk des je Größeren. Sie schützt den Eigenraum und die Würde des anderen. Sie lässt ihn sein, wie er ist. Ehrfurcht fordert also Toleranz. Sie lässt uns auch für den anderen da sein, ihm dienen, ohne ihn zu vereinnahmen. Zur Ehrfurcht gehört für Hildegard ganz in der Tradition der Mönchsväter, dass man sich niemals vergleichen soll. Das Sich-Vergleichen betrachtete der heilige Benedikt als Ursünde, die es mit der Wurzel auszurotten gilt. Und auch wir erleben ja Tag für Tag, dass Neid, Konkurrenz, Konkurrenzdenken, Missgunst, Eifersucht nur allzu oft den Nährboden bietet für Gewalt jeder Art, äußere, aber auch die subtilen Formen der Gewalt. Hildegard hat uns gezeigt, dass Demut, sie sagt selber, sich nicht vergleichen, das ist Demut. Dass Demut kein Traum bleiben muss. An uns ist es, den Stein der Weisen aus Gottes Hand entgegenzunehmen. Denn nur so, davon bin ich überzeugt, werden wir das, was wir sind, nämlich Menschen. Auch durch sehr kleine Schritte, unscheinbare Zeichen der Achtung und der Ehrfurcht lässt die Welt sich verändern. Wir müssen uns nur, wie Hildegard sagt, entscheiden, es zu tun. Die Grenzsteine. Ordo discretio. Zu einem gelingenden Bau gehören auch Grenzen. Grenzen, die um unseres eigenen Wohles gesetzt sind. Die Ordnung des Lebens und des gesamten Kosmos, die Maßhaltung, die Unterscheidung, die übrigens der heilige Benedikt als Mutter aller Tugenden bezeichnet hat. Beide, Ordo und Discretio, entspringen der einzig wahren Discretio Dei, der göttlichen Weisheit, der göttlichen Ordnung und des göttlichen Maßes. Maßlosigkeit und Ungeordnetheit waren offenbar zu allen Zeiten, damals wie heute, eine Versuchung. Doch gerade für uns erscheint mir diese Lebensweisung Hildegards im wahrsten Sinne notwendig. Wir wissen alle, dass Unordnung, Unmäßigkeit, Unausgewogenheit schon in einem einzigen Lebensbereich schwere kosmische, aber genauso individuelle gesundheitliche Folgen haben kann. Das Leben gerät im wahrsten Sinne aus dem Lot, bekommt Schlagseile und kann zugrunde gehen. Wir haben genug Ärzte unter uns, denen ich es nicht sagen muss, die vielen Formen der Sucht sprechen eine beredte Sprache. Fehlformen, die aus ungestillter Sehnsucht nach heilem Leben erwachsen. Hildegard nennt die Discretio die Radix Prima, die Grundwurzel allen Handelns. Sie ist die heilsame Lebenskraft schlechthin, die eine ausgewogene Lebensführung ermöglicht. Ordo und Discretio umfassen alle Bereiche des Lebens. Essen und Trinken, Schlafen und Wachen, Bewegung und Ruhe, Arbeit und Muße, Schweigen und Kommunikation, Einsamkeit und Gemeinschaft, Nähe und Distanz, Hinwendung zum Ich und Hinwendung zum Du, zur Welt und zu Gott. Es geht immer um das rechte Verhältnis der Vollzüge zueinander. Ja, letztlich darum, sich in diese Gesamtordnung, in das Ordnungsgefüge des Kosmos einzufügen. Wir wissen selbst, wie schwer uns das oft fällt. Auch Hildegard wusste das. Sie hat eine tröstliche Botschaft und das erfahre ich eigentlich tagtäglich in der Begleitung von Menschen, wie tröstlich dies ist. Sie sagt uns, es ist wichtig, an einer Stelle anzufangen, einen konkreten Punkt in den Blick zu nehmen. Oft genügt ein kleiner Schritt, um das Leben, das aus dem Lot geraten ist, wieder zurechtzurücken. Alles andere ergibt sich dann daraus wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird und Kreise zieht. Was es aber braucht, ist den konkreten Willen zur Veränderung, zur Umkehr. Die Einsicht, dass Leben nur gelingt, wenn wir auch die Grenzsteine akzeptieren. Niemand ist dem eigenen So-Sein und So-Geworden-Sein hoffnungslos ausgeliefert. Wir haben jeden Tag, das ist auch ein ganz benediktinisches Gedankengut, jeden Tag neu die Möglichkeit, unser Leben zu verändern. Und ich denke, wir sollten den Menschen Mut machen und uns auch gegenseitig diesen Hilfs- und Heilsdienst ohne falsche Angst und Scheu auf der einen Seite und ohne allzu große Empfindlichkeit auf der anderen Seite zu leisten. Uns darauf aufmerksam zu machen, wenn das Leben aus dem Lot gerät. Die heilige Hildegard hat uns gezeigt, wie es gehen kann. Wenn Sie den Briefwechsel aufmerksam lesen, sie hat ihren Zeitgenossen vielfältigste Hinweise gegeben, an einer Stelle zu beginnen. Und ich denke, das macht Mut, das Leben zu verändern. Einen Stolperstein möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Hildegard, das wissen wir alle schon, der Titel Sivias sagt es aus, versteht das Leben als Weg. Als Weg mit Abstiegen und Aufstiegen, mit Höhen und Tiefen, mit Kurven, Umwegen, mit vielen Steinen eben, die sich uns in den Weg legen können. Im christlichen Sprachgebrauch Kreuze, die unser Leben durchkreuzen. Letztere sind, und das ist, denke ich, wichtig, auch im Umgang mit Menschen, die nach Heil und Heilung suchen, es ist wichtig, bei Hildegard werden diese Kreuze einkalkuliert. Sie sind Teil des Lebens und sie können uns recht genutzt sogar zum Heil dienen, wenn es uns gelingt, uns zu den Stolpersteinen, die uns zu Fall bringen können, in der rechten Weise einzustellen und neu zu beginnen. Hildegard rechnet ja immer mit der Schwäche des Menschen, mit Halbheiten und Brüchen im Leben, mit Schicksalsschlägen und Heimsuchungen. Sie weiß um die Sündhaftigkeit des Menschen, auch aus ihrer eigenen langen Lebenserfahrung, nicht zuletzt mit sich selbst. Dabei gilt es für sie immer wieder, diese inneren Widerstände zu überwinden und den Kampf mit dem Schicksal und mit sich selbst aufzunehmen. Sie nennt das den geistlichen Kampf. Sie schreibt einmal ihren Mitschwestern: Wir scheuen die Auseinandersetzung und haben vor Gott manche Ausrede. Ich kann ja nicht gegen mich selbst kämpfen. Ich habe nicht die Kraft dazu. Sogleich aber lässt sie Gott dann antworten: Du kannst es. Du kannst es, wenn du im geistlichen Kampf stehst, dann schreie, bete, klage und weine und ich werde dir zu Hilfe kommen. Das existenzielle Ringen des Menschen mit Gott, mit seinem Schicksal, mit sich selbst, bleibt für Hildegard wichtiger Bestandteil des Lebens. Schmerz und Verwundung sind unumgängliche Phasen des Lebens, die man nicht überspringen sollte. Der Aufblick zum leidenden Christus ist für Hildegard dabei Trost und Ermutigung zugleich. Aber auch die Erfahrung der Solidarität. Denn jeder von uns, ohne Ausnahme, hat an irgendeiner Stelle in seinem Leben einen oder mehrere Kämpfe zu bestehen. Der Edelstein, über den haben wir heute schon sehr ausführlich gehört. Den kann ich hier radikal zusammenstreichen. Herr Professor Laurent hat es uns vorgelesen, die Barmherzigkeit, die Magna Medicina. Die Misericordia für mich, der Edelstein aller ärztlichen Kunst und damit auch jedes menschlichen Umgangs miteinander. Für Hildegard ist die Misericordia, die sie ja mit dem zartgrünen Smaragd vergleicht, der den Kranken Linderung und Heil bringt, die große Medizin. Barmherzig sein mit sich selbst, auch wichtig, und mit anderen. Das kann nur der, der sich selbst im Angesicht Gottes als bedürftig empfindet. Der Barmherzige nimmt sich Zeit, kann Fehler und Schwächen nachsehen. Er urteilt nicht, er verurteilt nicht, sondern strahlt Güte aus, Achtsamkeit, milde Geduld. Ich denke, die Barmherzigkeit ist für Hildegard das Leitbild eines humanen Umgangs miteinander und mit sich selbst. Sie wendet sich dem zu, dem anderen zu, sie kann zuhören, sie freut sich mit ihm und leidet mit ihm. Es ist sicher kein Zufall, dass Hildegard die Misericordia in das grüne Gewand der Viriditas gekleidet hat. Die elementare Lebenskraft schlechthin, wir haben es gehört. Wer barmherzig sein kann, der hilft zum Leben, zum Wachsen und zum Reifen. Hier erscheint natürlich im Hintergrund für die Bibelfesten unter uns das Bild des barmherzigen Vaters aus der Heiligen Schrift auf, der dem heimkehrenden Sohn mit offenen Armen entgegengeht, der vergessen kann, auch etwas, was heute sehr vielen Menschen sehr schwer fällt, der vergessen kann und einen neuen Anfang gewährt. Der Barmherzige weiß um die Begrenztheit und Schwäche des Menschen, aber er besitzt eine Ahnung dessen, wie Gott sich diesen oder jenen Menschen vorgestellt hat. Im Grunde sehnen sich alle Menschen heute nach solcher Barmherzigkeit, auch wenn sie uns im Alltag vielfach abhanden gekommen ist. Auch hier tut Umdenken Not, ein Neuanfang. Ich denke, es kann befreiend und tröstlich sein, wenn wir Menschen begegnen, die etwas ausstrahlen von dieser Misericordia. Hildegard war ganz sicher so ein Mensch. Und deshalb bin ich dankbar und froh, dass die Kirche sie uns heute als Leitbild und Heilige endlich auch offiziell vor Augen stellt. Auch heute können wir solchen Menschen begegnen, aber oft werden sie vorschnell als Utopisten abgetan, als Träumer. Ich denke, damit sollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir sollten dazu stehen, auch wenn es dem gegenwärtigen Trend in unserer Gesellschaft entgegenläuft. Der Schlussstein eines Gebäudes, genauso wie der Grundstein, eines der wichtigsten. Der Grundstein, die Liebe, der Schlussstein, die Hoffnung. Dieser Schlussstein ist für mich in Hildegards Visionen an vielen Stellen präsent. Wir wissen, dass unbarmherziges Denken und Handeln oft zu Angst, Wut, Ohnmacht und Verzweiflung führt. Es ist bemerkenswert, wie intensiv Hildegard der Angst den Kampf angesagt hat. Die Angst will besiegt werden mit der Kraft der Seele und des Geistes. Sie ermutigt uns immer wieder zur Hoffnung. Angst und Verzweiflung, so sagt sie, schlagen Gottes Gnade in den Wind und umgeben sich nicht mit der Herrlichkeit der Hoffnung. Christsein bedeutet für Hildegard festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, sich nicht hineinreißen lassen in den Strudel von Angst, Resignation und Verzweiflung. In ihrem ganzen Leben hat Hildegard uns dies an vielen Stellen vorgelebt, noch bis kurz vor ihrem Tod. Wir kennen alle die große Auseinandersetzung mit den Mainzer Prälaten, die Geschichte mit dem Interdikt über das Kloster Ruppertsberg, was ja dann auch dazu geführt hat, in Klammern, dass die Heiligsprechungsverfahren 900 Jahre gebraucht haben. So wurde sie selbst, sie hat nie die Hoffnung aufgegeben. Sie hat bis kurz vor ihrem Tod immer wieder Protestbriefe geschrieben. Sie hat an der Hoffnung wieder alle Hoffnung festgehalten und ist dafür belohnt worden. Die Stärke Gottes ist am Werk, schreibt sie in ihrem berühmten Brief an den Bischof von Mainz, und sie erweist sich am Ende als hoffnungsfrohe Kämpferin gegen die Ungerechtigkeit. Die Hoffnung also als Frucht des Geistes. Sie wird dem geschenkt, der in allem, was ihm begegnet und widerfährt, Gott sucht, der alles ohne Ausnahme zum Sprungbrett machen kann hinein in die Tiefe Gottes und in ein erfülltes Leben. Hildegard hat uns gelehrt und vorgelebt, hat uns dies gelehrt und vorgelebt. Das ist es denn auch, denke ich, was eine Kirchenlehrerin auszeichnet. Ihre Lehre und ihr Leben sind untrennbar eins. Beide zusammen weisen uns den Weg und zeigen Bausteine heilen und sinnvollen Lebens. Ich denke, wenn wir diesen Bausteinen, mit solchen Steinen unser Haus bauen, auch bereit sind, immer neu zu renovieren, wenn es sein muss, auch einmal völlig neu einzurichten, dann wird sich auch an uns erfüllen, was Gott uns durch die heilige Hildegard zugesagt hat. Ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Diese Fülle sinnerfüllten Lebens wünsche ich Ihnen, liebe Freunde, und uns allen, heute, in diesen Tagen des Kongresses und in diesen Monaten der Vorfreude auf die großen Tage im Oktober. Und ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir uns alle in Rom im Oktober sehen. Vielen Dank.